Deutschlandfunk Nova. 100.
Es geht um Begabung. Und das hat mich in Gedanken ein paar Jahre zurückgeführt. Da war ich mit Freunden im Urlaub in der Türkei. Und in unserem Hotel gab es einen Tennisplatz. Und meine beiden Freunde, die spielen schon seit Jahren Tennis im Verein, seit der Jugend. Für mich war das allerdings wirklich das erste Mal. Ich habe dann einen Aufschlag gemacht und den richtig gut reingesetzt. Dann habe ich noch einen Topspin geschlagen, scharf übers Netz. Dann kamen ein paar Volleys, die klappten auch ganz gut. Und meine Freunde Mike und Benjamin, die haben dann gesagt, ja Wahnsinn, wie oft hast du schon Tennis gespielt? Und ich sagte, nee, erstes Mal. Und ich dachte mir so, wow, ich glaube, ich bin ein verkapptes Tennistalent. Na, vielleicht bin ich ja selber begabt und wusste nichts davon. Ja, wir haben dann aber noch zweimal so Tennis gespielt, auch am nächsten Tag. Und ich habe dann festgestellt, nö, doch keine Begabung. Woran ich mich aber noch deutlich erinnere, das ist dieser Moment, wo ich eben dachte, wow, ich habe da die ganze Zeit diese Begabung in mir, ich kann super Tennis spielen und niemand hat das gemerkt. Aber wie gesagt, die Sache hat sich dann bei mir in Wohlgefallen aufgelöst. Bei mir ist es eher so, das habe ich so aus der Sache gelernt, ich habe ein paar Neigungen und die Sachen, die ich gerne mache, aber der Rest in meinem Leben ist schon sowas durchsetzt von Übung und harter Arbeit, wenn was klappen soll. Aber das ist auch gar nicht so schlimm, denn Begabung, das muss ja nicht unbedingt glücklich machen. Also das kann ich auch total festlegen, wenn du in irgendwas schon von Natur aus gut bist. Das kann ja auch Probleme machen, also wenn du nicht weißt, wie du damit umgehen sollst. Niloufer El-Hamy, du bist 100-Redakteurin und wir haben ja heute drei Geschichten und die spiegeln das ja auch in Teilen wieder.
Ganz genau. In der ersten Story geht es um Holger. Holger ist mies in der Schule, findet auch danach irgendwie nicht so richtig ins Leben, kann nicht lernen, sei zu doof. Und dabei stellt sich später raus, ist genau das Gegenteil der Fall. Und dann treffen wir auch Matthias. Matthias hat einen Gendefekt. Sein rechter Arm ist wirklich unfassbar viel dicker als sein linker Arm. Und eigentlich ist es eine Krankheit, doch Matthias macht was draus und verwandelt genau dieses Gendefekt in eine Begabung. Und in der dritten und letzten Geschichte, da geht es um Thomas Hales, ein Mathematiker aus den USA, ein Mathe-Genie. Er hat etwas geschafft, woran viele, viele andere in den letzten 400 Jahren gescheitert sind. Er hat die Keplersche Vermutung bewiesen. Und ich kann da nur sagen, ohne Begabung nicht möglich.
Ohne Begabung wäre das nicht möglich. Und ein bisschen Begabung vielleicht für gute Geschichten liegt auch hier in der Redaktion. Das sind auf jeden Fall unsere drei heute in der 100 über Begabung. Viel Spaß dabei.
Deutschlandfunk Nova.
Also Begabung, etwas gut können. Ne? Das ist ja eigentlich die Ausnahme von der Regel. Die Regel, das ist Mittelmaß und man könnte sagen, auf der einen Seite haben wir Leute, die sind ganz, ganz spärlich gesegnet mit Begabung und auf der anderen Seite haben wir Leute, die können bestimmte Dinge sehr, sehr gut, irgendwie von Natur aus. Und in dieser Vorstellung sind diese beiden Extreme ganz weit voneinander weg. Das trifft erstmal so auf vieles zu, aber wenn wir jetzt über Begabung reden und uns das mal genauer angucken, dann passt das eben nicht. Und schon gar nicht, wenn wir von Holger reden. Holger hat in der Schule miese Noten. Danach läuft es für ihn im Leben auch nicht gut. Und auf den ersten Blick ist er einfach total unterdurchschnittlich begabt. Was aber? Wenn bei manchen Menschen dieses Nicht-Begabt-Sein gar nicht das Gegenteil ist von sehr begabt sein, sondern eigentlich beide Extreme ganz nah beieinander liegen. So wie bei Holger. Pascal Fischer erzählt seine Geschichte.
Hallo. Tachchen. Tachchen. Ja, also da hört man den Holger. Es ist morgens 10 Uhr in einem Büroraum, also weiße Wände, grauer Teppich. So, ne? Er ist da zusammen mit einem anderen jungen Mann und einer anderen jungen Frau und die rollen alle schwarze Matten aus. Der Holger, der kommt ganz leger, so in Pulli und kurzer Hose. Und der wirkt gar nicht so wie 38, eigentlich eher so wie Mitte 20. So dunkelblond, leicht gebräunt, sportlich, sympathisch und ein bisschen Scherzkeks ist er auch.
Vorbereitungsgeräusche.
Ja, also der raschelt nochmal extra mit der Matte, als ich so total blöd mein Mikro einfach mitten in den Raum halten will. Und er hat auch wache Augen, fällt mir auf. Ne? Der sieht sofort, wie der Pegel auf meinem kleinen Aufnahmegerät hin und her zuckt.
Ich denke, Test läuft, ne? Irgendwas sehe ich da.
Ja, aber irgendwie ist da noch so ein anderer Holger dahinter, ne? Hinter diesen Scherzen. Wenn ich den was frage, dann gärt das erstmal in dem. dann kommt seine Antwort und die wieder mit Pausen und dann schaut er so zu Boden oder in sich, weiß man nicht so richtig. Klar, ne? Also zum Witzereißen ist er jetzt nicht morgens hier aufgeschlagen, sondern natürlich wie immer zur Meditation.
Es ist ja schon eine ungewohnte neue Methode. Ja, die fühlt sich einfach gut an.
Ja, dieses Lachen, das ist einfach so ein bisschen bitter, ne? Auch so ungläubig auf die Tour. Tja, das habe ich hier wohl nötig, so wie ich hier gestrandet bin. Also überhaupt dieses Ganze drumherum, ne? Diese Kerze in der Mitte des Raumes, die Meditationslehrerin auf dem Stuhl dahinter und auch diese ätherische Musik aus den Boxen.
Du kennst dich so mit deinem Atem schon lange.
Also diese ganze Übung, zu sich zu kommen, die dauert fast 20 Minuten. Und in diesem ganzen Setting wirkt der Holger, ja, plötzlich sehr sensibel. Also als wäre das so der eigentliche Holger. Als würde sich da jetzt gerade was in ihm sortieren.
Wir fangen an mit einem großen Dreieck. Und du kannst es auf dem großen Blatt entweder Querformat oder Hochformat nehmen.
Und diesen ganzen Eindruck, den kriege ich auch nochmal nach der Meditation in einem Malkurs. Der läuft jetzt nebenan im Kunstraum. Die Teilnehmer haben sich postiert, so vor Flipcharts mit Blättern dran gepinnt. Und Holger, der greift sich jetzt einen dicken Pinsel und malt dann so ein gelbes Dreieck in einem roten Rahmen. Und das malt er total zögerlich, ja, so Strich für Strich.
Es fühlt sich auch noch nicht fertig an. Das ist ein Gefühl. Also Gefühle zu beschreiben ist dann ja immer noch so ein... Noch eine Sache, die ja, nicht ganz einfach ist.
Ja, und das wirkt so zerrissen an Holger. Ne? Auf der einen Seite macht er so Witze und weiß, die kommen an bei mir. Und auf der anderen Seite weiß er über sich selbst gar nicht Bescheid. Ja, und das ist eigentlich das Tragische. Der Holger hat sich die längste Zeit seines Lebens wie ein Loser gefühlt. Aber vollkommen zu Unrecht.
Dieses Gefühl, richtig zu sein, ist ja tatsächlich etwas, was ich... ja, in der Schulzeit wenig gehabt habe und auch in anderen Situationen selten wahrgenommen habe.
Ja, wir setzen uns erstmal an den Tisch. Da will er mir von seinem Leben erzählen, der Holger. Und dieses Rumwitzeln ist manchmal komplett weg dann. Der stockt dann oft eine halbe Minute lang, stützt seinen Kopf in die Hände, guckt zum Boden. Er ist so, als müsse er das immer noch alles verdauen, dieses Leben, das ihn jetzt an diesen Punkt geführt hat. Also am Anfang war es wohl noch ganz okay. In einer Kleinstadt bei Kiel ist er aufgewachsen. Ja, morgens Grundschule, nachmittags Fußball mit den Kumpels und so weiter. Ja, und dann auf dem Gymnasium, da merkt er dann, okay, er ist anscheinend nicht so schlau und irgendwie kann er auch nicht richtig lernen.
Also das lief eigentlich durch von der 6. bis zur 11., 12. Klasse, dass ich im ersten Halbjahr immer stehen hatte. Versetzung ist gefährdet, im zweiten Halbjahr hingesetzt, Sachen gemacht und ja, noch durchgerutscht. Ja, es war auch immer mal eine 2 oder eine 3 dazwischen, aber es waren schon wirklich viele Fächer, wo es dann gerade noch ausreichend war. Ja. Die Lehrer wollten mich nicht so unterrichten, wie ich es gerne hätte, und ich wollte mich nicht so verhalten, wie es die Lehrer gerne hätten. Und sowas wird natürlich auf dem konservativen, humanistischen Gymnasium nicht sehr gerne gesehen. Bin hingegangen, habe dann irgendwann die Schule erfolgreich abgeschlossen. Pflicht erfüllt, würde ich sagen. Das war irgendwas.
Und nicht nur die Lehrer mag er nicht. Im Grunde ist er ja in der ganzen Klasse einsam. Ne? Der geht nachmittags einfach nach Hause. Der verabredet sich nicht mit den anderen. Und der kann mir gar nicht mehr erzählen, was er dann am Nachmittag die ganze Zeit gemacht hat. Also er ist nicht komplett einsam, der spielt natürlich noch Fußball mit seinen alten Freunden. Dieses Sportliche, das hat er ja noch, ne? Aber trotzdem.
Also ich habe da auch keine weiteren Freundschaften geknüpft, außer eben die, die ich in der Grundschule dann schon gehabt habe. Das hat sich so nicht ergeben. Das heißt, die Pubertät ist da auch ein Stück Weg an mir vorbeigelaufen.
Ja, das kann ich mir echt gut vorstellen. Ne? Das muss dieser zurückgezogene Teil von ihm sein. Und damals hakte eigentlich alles ab. Ne? Mitschüler, Lehrer, Stoff, alles. Der probiert dann eine Lehre zum Zerspanungsmechaniker. Und auch das ist wieder total öde. Dann denkt er sich vielleicht doch ein Studium und er geht nach Aachen, Luft- und Raumfahrttechnik studieren. Ja, und da geht das dann wieder los. Ne? So dieses einfach nicht lernen können.
Nach knapp anderthalb Semestern habe ich es abgebrochen. Ja, die Klausuren, die liefen nicht gut, die meisten. Ja, also ich bin so vorbereitet reingegangen, wie ich dann damals in Schulklausuren reingegangen bin. Und das hat nicht gereicht.
Ja, schon echt bitter, ne? Also ist jetzt alles nicht pathologisch, aber irgendwie passt da was nicht. Ja, Holger atmet erstmal durch. Der zieht zurück in die Nähe von Kiel, gibt da Segelkurse an der Küste und der sammelt sich erstmal. Und dann versucht das noch mal ein letztes Mal. Der packt einfach seine Sachen und fängt Maschinenbau in Hamburg an. Und natürlich wackelt es da wieder.
Naja, ich habe auch wieder auf den letzten Drücker gelernt. Allerdings jetzt nicht, also letzten Drücker heißt es nicht einen Tag vorher angefangen, sondern einen Monat vorher mit ja, allem angefangen. Deswegen musste ich mal wieder was aufholen und da, das war knackig.
Aber er schafft den Diplom-Ingenieur. Warum, weiß er selbst nicht so genau. Und freuen kann er sich dann auch nicht so recht. Er kriegt richtig müde Augen, als er mir das erzählt. Denn nach dem Diplom, da kommen ja jetzt Vorstellungsgespräche. Und dieses Reden und Präsentieren und sich verkaufen, das liegt dem überhaupt nicht. Da sitzt er dann immer wieder vor so 5 Leuten oder mehr und soll diese ganz typischen Rätselchen lösen. Ne? So von wegen, wir haben die und die Maschine, wie würden sie die umbauen, bla bla bla.
Ich hätte dann schon eher auch leicht verkopfte Antworten gegeben in dem Moment. Und gefordert waren vermutlich so irgendwie andere Antworten. Also, weiß ich nicht. Irgendwie was fehlt auch dann noch. War so ein Gefühl einfach da.
Ja, irgendwas fehlt da, aber irgendwann klappt es dann endlich doch mit dem ersten Job. Als Ingenieur. Ne? Ein Schiffsbauunternehmen im Norden, 200 Mitarbeiter. Die stellen ihn also ein und Holger soll Maschinen entwerfen, die andere Maschinen testen sollen. Da jubelt er natürlich geradezu. Ne? Endlich angekommen. Er hat ja zwischendurch geheiratet und hat ein Kind. Ist also echt Zeit, Geld zu verdienen. Und der stürzt sich auch echt motiviert in den Job. Aber die Realität holt ihn komplett ein. Sein Chef, der knallt ihn nämlich mit Arbeit zu.
Nach 2 Monaten habe ich dann mein erstes Projekt bekommen. Und ja, dann ging es nächsten Monat noch ein Projekt und nächsten Monat noch ein Projekt. Und da habe ich dann diese Lasttestanlage für 2500 Tonnen auf den Tisch bekommen. Ja, habe dann irgendwie festgestellt, dass die nicht hält. Boah. Und das war dann, ja, und dann sitze ich da so mit 3 Monaten Berufserfahrung und der Chef steht dann und fragt, kriegen Sie das irgendwie jetzt noch hin, dass die doch noch irgendwie hält? Also
tja, echt blöd, ne? Es läuft im Grunde wie bei den Uniklausuren damals. Holger versemmelt wieder die Deadlines, er verliert den Überblick und so fort. Ne? Am Ende baut er die Maschine nicht gut genug. Ja, und so geht's weiter und schließlich klappt es mit der nächsten wichtigen Maschine wieder nicht. Und Holger denkt eigentlich nur noch, jo, das war absehbar, wegen mir.
Ich habe ganz klar gesagt bekommen, das ist alles in meiner Verantwortung und ich habe dafür eben die Verantwortung zu tragen. Daraufhin wurde mir dann gesagt, ich könne gehen, war unausweichlich.
Das wirkt, als sei damals im Job alles zusammengekommen, was immer schon komisch an ihm war. Ne? Und der stockt jetzt immer mehr, zum Beispiel auch, wenn er von dieser Maschine erzählt, die ihn am Ende ja reingeritten hat.
2 dicke Stahlplatten, die, wie dick waren die? Insgesamt waren wir bei bestimmt 15, 30.
Holger ist da Mitte 30 und gerade ist auch noch seine 2. Tochter geboren worden. Ne?
Klar, ich habe die ganze Zeit gesucht und Bewerbung geschrieben, bloß nach 2 Jahren raus, falle ich ja als Erster fast immer aus dieser Schablone raus. Ich habe auch gedacht, dass mir beim nächsten Unternehmen das Gleiche wieder passiert, weil ich mich ja nicht geändert habe. Ich wusste ja selber durch meinen Werdegang oder auch durch die gescheiterte Arbeit, dass ich irgendwo schon Hilfe brauche. Bloß Psychologie oder Psychoanalyse, das hat mich nicht angesprochen.
Ja, also eigentlich ist er komplett planlos. Er weiß nicht, wer er ist und was er braucht. Und dann kommt dieser Samstag, der sein Leben komplett drehen wird.
Irgendwie bin ich dann durch Zufall, weil ich im Hamburger Abendblatt nach einer Jobbörse gesucht habe, auf einen Artikel gestoßen, hochbegabt und arbeitslos.
Ja, in diesem Artikel, da geht es um Underachiever. Das sind Hochbegabte, die im Leben scheitern. Und denen geht es überall zu langsam, also werden sie auf der Schule renitent, die verzetteln sich im Studium, die geraten mit Chefs aneinander und so weiter. 2,5 Millionen Hochbegabte gibt es etwa in Deutschland und circa 500.000 davon sind eben diese Underachiever. Und viele von denen, die kapieren das selbst auch gar nicht. Ebenso wenig wie Holger. Und der liest das jetzt natürlich total gebannt durch. Holger sagt mir, das ändert alles, was er bisher überhaupt über sich geglaubt hat. Na, jetzt fällt ihm auch wieder ein ziemlich guter IQ-Test aus der Grundschulzeit ein.
Klar war ich schneller mit den Matheaufgaben als meine Mitschüler. War einfach so.
Ja, und Holgers Lebensstation, die passen haargenau in diesen ganz klassischen Werdegang von Underachievern. Also zum Beispiel begreift er Dinge sofort. Und deshalb hat ihn dieses sture Pauken an der Schule so fertig gemacht.
Vokabellernfächer? Ja, irgendwie. War das etwas, was mich wahrscheinlich auch von Anfang an gestört hat, ne? Dass die Vokabeln nicht gleich beim ersten Mal direkt drin waren. Ja, klingt doof, aber war eben so.
Ja, Holger recherchiert noch am Wochenende im Netz. Ja, dieser Zeitungsartikel, der nennt nämlich die Dr. Farasat Stiftung. Die liegt in der Kleinstadt Veitshöchheim bei Würzburg. Und wird geleitet von so einem Herrn Reinhard Vögele. Und diese Stiftung, die bietet ein Persönlichkeitstraining an, speziell für Underachiever. Die will sie dann fit machen für den Arbeitsmarkt. Und das klingt einfach nur wie maßgeschneidert für Holger. Der sagt sich echt, wow, zu schön, um wahr zu sein.
Dann habe ich am Montag gleich Herrn Vögele angerufen. Kurze Zeit später bin ich dann zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden. Hervorragendes Vorstellungsgespräch. Also es lief durchweg anders als alle Vorstellungsgespräche, die ich vorher geführt habe. Ich habe über Themen gesprochen, die ja, mich berührt haben. Beim Gespräch haben wir schon festgestellt, dass da Anlagen zur Hochbegabung existieren.
Ja, dieser Stiftungsleiter Reinhard Vögele ist jetzt im Grunde der Erste, der ihm das im Leben sagt. Ja, dieser Typ, das ist so ein stämmiger kleiner Mann mit Brille, zupackender Ex-Manager und der ist selbst Vater von einem hochbegabten Sohn. Heißt, Reinhard Vögele, der erkennt diesen Typus Mensch einfach sofort. Und der hat eigentlich bei Holger gar keine Zweifel.
Sie haben gelernt, falsch zu sein. Der erste Ansatz ist, dass sie in ihrem Anderssein bei uns richtig sind. Manche Hochbegabte schaffen es tatsächlich so mit 8, sie sacken komplett ab und dann landen die in der Depression. Und da gibt es die unterschiedlichsten Varianten.
Tja, Reinhard Vögele sagt Holger, er soll froh sein, dass er nicht noch drogensüchtig, kriminell oder selbstmordgefährdet ist. Ne? Holger checkt plötzlich auch, warum es am Ende im Studium so viel besser geklappt hat als in der Schule oder im Erststudium zum Beispiel. Es gab einfach genug Infos zum Verdauen.
Das heißt, ich habe jetzt nicht die Möglichkeit abzudriften, weil das Thema vorne an der Tafel schon seit 10 Minuten durchgekaut wird und ich im Grunde genommen gerne weitermachen will.
Ja, das alles versteht Holger jetzt und er versteht auch, was sein eigentliches Problem immer gewesen ist. Er will Probleme komplett lösen, nicht nur so ungefähr was skizzieren, wie in diesen Vorstellungsgesprächen damals mit diesen Rätselspielchen.
Für mich war es wichtig, die richtige Antwort zu geben und nicht einfach irgendeine.
Oder als er mir von dieser gescheiterten Maschine erzählt hat.
30 Zentimeter, also 2 Stück übereinander, 30 Zentimeter.
Meine Güte, ne? Ich will da ja nur sowas Ungefähres hören. Aber Holger, der will im Grunde gleich eine Konstruktionszeichnung nacherzählen. Und das ist wahrscheinlich auch das, was das Problem im Job war. Das erklärt ihm Reinhard Vögele jetzt.
Sie sind oftmals gegen Hierarchien, gegen Organisationen. Sie möchten frei arbeiten. Sie möchten das Problem schon hinterm Problem lösen. Und das macht anderen Menschen, die, sag ich mal, normal begabt sind, Angst. Und diese Angst wiederum führt gegebenenfalls zur Ausgrenzung bis hin zum Mobbing dieser Menschen. Weil sie einfach keine Akzeptanz finden und die Mitarbeiter und Chefs sagen, naja, dann schmeißen wir lieber raus und stellen wieder einen anderen ein.
Ja, also für Holger dreht sich da erstmal alles. Nicht sein Arbeitgeber hat ihn damals zugeschmissen mit Arbeit, sondern er hat sich das selbst aufgebürdet. Ja, also er hat geglaubt, er könne immer alles perfekt lösen. Ja, und auch das ist idealtypisch für Underachiever.
Es war ja so, dass auf meinem Schreibtisch sich dann die Arbeiten türmten, weil ich vielleicht auch meine Ansprüche andere waren als die meiner Arbeitgeber.
Also als Holger dann irgendwann Veitshöchheim nach dem ersten Vorstellungsgespräch verlässt, kann er das alles immer noch nicht glauben. Ne? Er im Grunde ein High Potential. Vielleicht sieht das ja alles nur nach Underachiever aus, aber eigentlich ist er einfach nur ein depressiver Loser.
Es hat sich für mich trotzdem noch fragwürdig angefühlt, weil ich es ja über Jahre hinweg auch verleugnet habe.
Naja, aber es gibt ja noch den letzten Beweis, ne? Einfach einen Intelligenztest. Und den soll Holger jetzt mal machen, damit er überhaupt als Stipendiat in Veitshöchheim angenommen werden kann. Also schickt Reinhard Vögele Holger zu einem amtlich bestellten Psychologen. Das kann man zu Hause in Norddeutschland machen.
Ich bin auch zu dem Test hingefahren und gesagt, jo, mach ich jetzt einfach mal einen Test. Es waren viele Logikaufgaben dabei und auch Zusammenhänge erkennen. Ja, es kam raus, dass ich hochbegabt bin. Es fügt sich dann schon etwas, dass ich dann auch weiß, okay, ich bin so und das kann ich dann auch so annehmen und leben.
Ja, er hat einen IQ von 130 und die Stiftung teilt ihm mit, ab Frühling 2017 bist du dabei. Das ist jetzt natürlich echt anstrengend. Also Holger muss sich in Veitshöchheim für 6 Monate einmieten und am Wochenende pendelt der nach Hause, also 600 Kilometer an die Küste. Aber er will das unbedingt. Dieses Bootcamp, das arbeitet ja mit mehreren Bausteinen. Neben der Meditation und diesen Malkursen, da gibt es auch noch Einzelsitzungen bei einem Therapeuten. Und dort soll Holger vor allem lernen, sich selbst nicht so schlecht zu reden. Und besonders wichtig ist die Mittagspause mit den anderen Stipendiaten.
Wie, die sind echt alle? Nein.
Ja, so ja. Sushi essen zu viert am runden Tisch in einem kleinen Pausenraum. Alle rollen da ihre Seetangblätter und die blödeln rum oder erzählen von ihren Leben. Hier muss Holger seine Intelligenz und seine Lebensgeschichte ja auch nicht mehr verstecken.
Witzig war eigentlich, dass ich, als ich hier angekommen bin, habe ich vorher recht wenig geredet. Seit ich hier bin, rede ich viel, viel mehr. Einige sagen auch ununterbrochen.
Ja, und das ist erst Phase 1 des Programms.
Sehen wir die Ideen?
Phase 2 ist nämlich ein Projekt mit einer Firma. Und diese Firma, die setzt ganz dezidiert auf die Vorteile von diesen Hochbegabten. Die entwickelt jetzt eine App und braucht Leute mit unkonventionellen Ideen. Ja, also Leute, die den Überblick haben und gleichzeitig auch so ein Auge für die wichtigen Details. Das alles, sagt mir Holger, überhaupt diese vergangenen Wochen, die haben ihn echt aufgebaut. Und da leuchten seine Augen richtig zuversichtlich, als er mir das erzählt. Und er wirkt gar nicht mehr so zögerlich wie am Anfang. Also dieser zweite Holger, der ist jetzt stärker geworden. Ne? Dieser schlaue Holger, der die Witze reißt. Und der schmiedet jetzt auch Pläne als selbstbewusster Hochbegabter.
Also ich könnte mir noch mal vorstellen, einen Doktorarbeit zu schreiben. Also das wäre jetzt etwas, wo ich sage, ja, jetzt ist es für mich klar und ich kann mit der Erkenntnis weitergehen. Also ich denke, damit ist sehr viel gewonnen.
Pascal Fischer hat Holger getroffen, der mal dachte, dass nur die anderen begabt sind, bis er seine Fähigkeiten entdeckte. Wenn wir über besondere Begabungen sprechen, dann können wir auch über einen Fall reden aus London. Niloufar Elhami, es geht dabei um einen Polizisten mit ganz besonderen Fähigkeiten.
Genau, dieser Polizist heißt PC Gary Collins, der ist Mitte 50, der arbeitet in der Einheit Hackney Gang Unit in London, also mit Bandenkriminalität und Gangs und so. Und die Kollegen wussten schon immer über Collins, der hat es echt drauf, Täter wiederzuerkennen, ne? Deren Gesichter. Und ja, diese Fähigkeit hat ihm immer wieder beruflich weitergeholfen, aber besonders in einem Fall hat es ihm wirklich weitergeholfen, und zwar 2011 bei den London Riots.
Das kenne ich noch von den Fernsehbildern, brennende Autos, geplünderte Geschäfte, totaler genau. Ausnahmezustand.
Totales Chaos, genau. Da war Collins mittendrin als Polizist bei den Festnahmen von den Tätern. Und da gab es einen Mann, der auf sehr vielen Überwachungsfotos und in vielen Videos aufgefallen ist, ne? Wie er da Läden ausraubte und TV-Reporter überfiel und deren Kameras klaute, Autos in Brand setzte, Molotow-Cocktails warf und so weiter. Also auf jede Aufnahme ist dann aufgefallen, ist er vermummt gewesen. Sein Kennzeichen, so roter Schal über Mund und Nase und schwarze Mütze rübergezogen.
Und wenn du so vermummt bist, dann bleibt dir im Prinzip nur noch eine Sache übrig, nur noch so die Augenpartie.
Nur die Augen, ganz genau. Und Collins, der denkt sich damals, hey, dieser Typ kommt mir total bekannt vor. Und dann denkt er sich auch, nee, ich weiß, wer dieser Typ ist. Das kann ja nur einer sein. Diese Augen unverkennbar.
Okay. Also dieses Gefühl kenne ich ja auch, ne? Du hast jemanden schon mal gesehen, der kommt dir bekannt vor. Aber ich kann jetzt halt dann Leute nicht wirklich irgendwie zuordnen. Aber wie war das denn bei Polizist Collins?
Das ist ja das Krasse. Collins hat gewusst, das kann nur der Mann sein, mit dem ich vor 6 Jahren zu tun hatte, bei einer Auseinandersetzung.
6 Jahre?
6 Jahre. Okay. Und völlig richtig. Collins hat den Mann identifiziert mit Namen und der Mann war der Polizei auch bekannt, wurde auch verhaftet und zu 6 Jahren Gefängnis verurteilt.
Ja, Volltreffer. Also Glückwunsch. Und das alles, ja, aber geht nicht ohne so eine halt echt irgendwie Begabung in Sachen Gesichtserkennungsfähigkeit.
Genau so. Mittlerweile weiß man, dass PC Collins mit einer besonderen kognitiven Fähigkeit geboren ist. Der ist ein sogenannter Super Recognizer. Also das sind Menschen, die die Gabe haben, so ziemlich unbekannte Gesichter wiederzuerkennen, also Gesichter, die vielleicht nur einmal kurz im Leben gesehen haben. Und sie wissen auch sofort, in welchem Zusammenhang das war.
Krass. Also wenn es solche Leute gibt, da müssten die doch jetzt eigentlich schon in jeder Polizeieinheit bei jedem Kriminalfall eingesetzt werden, oder?
Ja, und der Grund, warum das nicht so ist oder nicht so verbreitet ist, das liegt daran, dass dieses Phänomen oder diese Gabe der Super Recognizer noch gar nicht so lange bekannt ist, weil Wissenschaftler sind da eher zufällig drauf gestoßen, als sie Gesichtsblindheit untersucht haben. Ne? Das nennt sich medizinisch Prosopagnosie.
Ach ja, gut, das habe ich schon mal gehört. Also das sind Leute, die im Prinzip sie überhaupt nicht diese Fähigkeit haben, Gesichter so sozial zuzuordnen und sich die zu merken.
Genau, die haben große Schwierigkeiten, auch die Gesichter sich von Freunden und Kollegen zu merken. Und da gibt es einen amerikanischen Psychologen, der heißt Richard Russell, der hat eben Gesichtsblindheit untersucht und sich dann irgendwie gedacht, so, ey, es muss doch genau das Gegenteil davon geben. Und hat eben den Begriff Super Recognizer erstmal 2009 in eine Veröffentlichung genannt. Und die Wissenschaftler glauben, dass etwa 1% aller Menschen diese angeborene Fähigkeit haben. Und die wissen auch, dass diese Menschen sich jetzt zum Beispiel nicht andere Gegenstände unbedingt besser merken können, ne, als andere. Also zum Beispiel jetzt Blumen oder Stühle oder so. Es geht nur um Gesichter.
Wenn ich jetzt ja bei der Polizei arbeiten würde und so eine Abteilung irgendwie ans Funktionieren kriegen müsste, dann würde ich ja prinzipiell aktiv nach solchen Kollegen suchen und die dann genau auf die Stellen setzen.
Ne? Ja, Stefan, ich würde sagen, wenn du Polizeichef wärst, dann würde ich dir das auf jeden Fall raten, vor allem, weil sich da Experten einfach total einig sind, dass diese Super Recognizer immer und um Längen besser sind als alle Computer-Gesichtserkennungs-Algorithmen überhaupt. Und dieser Begriff Super Recognizer etabliert sich dann immer mehr, auch vor allem bei der Polizei. Und interessanterweise gab es ja bei der Polizei eben schon immer diese Leute, die dafür bekannt waren, unglaublich gut zu sein in der Gesichtserkennung. Und in Großbritannien, da hat ein Polizeichef in London vor ein paar Jahren gemerkt, hey, bei mir sind es immer wieder die gleichen Kollegen, die von irgendwelchen super schlechten Überwachungsaufnahmen die Täter dann in Real Life identifizieren können. Und dann hat er Kontakt aufgenommen zu einem britischen Psychologen und gesagt, ey bitte, können wir diese Personen und deren Fähigkeiten testen?
Ah, okay.
Ich hätte das gerne.
Ja, wie wird das getestet?
Also ein Test ist zum Beispiel, du kriegst Fotos zu sehen von irgendwelchen B-Promis, ne? Das sind dann alte Fotos, so 12, 15 Jahre alt. Dann nimmt man aktuelle Fotos von den gleichen B-Promis und zeigt sie dir, aber in Schwarz-Weiß-Negative.
Okay, und da heißt der Negativ, dass die dunklen Sachen so hell sind und die hellen dunkel.
Ja, genau, das sind so diese Dia-Dinger, die man einfach nie, wo ja, es super schwer ist, irgendwas drauf zu erkennen.
So ein Kunsteffekt auch, so ein Photoshop-Effekt. Ne?
Genau, ja. Und diese Super-Recognizer, die erkennen die Promis auch auf so einem schwierigen Format. Und dann gibt es einen anderen Test, da musst du dir 6 fremde Gesichter merken, also 6 Fotos, hast wenige Minuten Zeit dafür und musst dann aus 100 Fotos genau diese Gesichter aussuchen. Und das kann man sich dann so vorstellen, die 100 Fotos hängen nebeneinander in so eine Linie und werden der Reihe nach auch immer verpixelter. Also es ist nicht, sind keine scharfen Fotos oder so. Ne?
Hast du den Test auch gemacht?
Ja, ich habe den Test ausgemacht. Ja, es gibt halt so ein paar Tests online bei so Forschungsinstituten, die kann man dann machen. Da hatte ich 14 Gesichter und es ist wirklich schwer schwarz-weiß, Fotos von irgendwelchen Männern, die alle gleich aussehen. Und wenn man 10 Treffer hat von 14, dann geht es schon ein bisschen in die Richtung. Ich hatte 12.
12?
Von 14,
wow,
ja.
Okay.
Aber da steht auch ganz klar drauf, nicht, dass du jetzt denkst, du bist super Recognizer, dafür braucht man schon ein bisschen feinere Tests.
Okay, du könntest
Tests.
Jetzt aber weitermachen und das nochmal checken.
Ja, wenn ich das unbedingt jetzt wissen wollte, ja, okay. Genau.
Mhm. Aber was kam bei den Polizisten raus, hier zurück zum Thema?
Bei den Polizisten in London kam bei raus, die waren alle super Recognizer. Also der Polizeichef hatte dann schon recht, ne? Und diese Zusammenarbeit zwischen einem Londoner Polizei und einem Psychologen ist so erfolgreich gewesen, dass dieses Team jetzt auch mit anderen Ländern zusammenarbeitet, um da so weltweit so ein super Recognizer-Programm irgendwie aufzustellen und diese Leute auch aktiv zu rekrutieren. So.
Kann ich denn jetzt auch eigentlich ohne diesen Test irgendwie mal drüber nachdenken, ob ich jetzt auch diese Fähigkeit besitze, solche Indikatoren auch so ein Super Recognizer zu sein?
Ja, die Indikatoren gibt es. Also zum Beispiel, wenn du immer wieder die Erfahrung machst im Alltag, dass du Leute auf der Straße wie so aus dem Nichts erkennst. Ne? So, aha. Oder wenn du feststellst, irgendwie erkenne ich öfter Menschen als die mich. Ne? Zum Beispiel nach einer Party oder sowas. Und Super Recognizer sagen von sich auch oft, dass sie sich zurückhalten im Alltag, wenn die Leute erkennen, weil das so ein bisschen freaky rüberkommt manchmal, ne? Wenn du sagst so, hey, da bist du ja wieder, wir haben uns ja irgendwie vor 3 Wochen an der Kasse im Supermarkt gesehen.
Ich kenne sie nicht, Sicherheitsdienst.
Ja, weil die Angst haben, als Stalker da rüber zu kommen und tun dann oft so im Alltag, als würden die jemanden nicht erkennen. Und die Wissenschaftler haben auch festgestellt, dass Super Recognizer meistens extrovertierte Menschen sind, die dann, was weiß ich, leicht Kontakt mit Menschen aufnehmen und auch Vertrauen schnell aufbauen und so.
Super Recognizing, eine Fähigkeit, an der auch noch so ein paar soziale interessante Fähigkeiten hängen, aber auch eben eine, die besonders für Sicherheitsbehörden interessant ist und die ihnen dabei hilft, eben ihren Job besser und effektiver zu machen. Deutschlandfunk Nova, ihr hört die 100 und es geht um Begabungen. Und ja, wir alle haben eine Begabung dafür, zu erkennen, was symmetrisch ist, was irgendwie schön, gleichmäßig, symmetrisch ist. Und da haben wir ein feines Gespür für, das können wir natürlich gut. Erstmal gar nicht schön ist es daher, wenn du an partieller Makromelie leidest, wie zum Beispiel Matthias Schlitte. Matthias ist 30 Jahre alt, kommt aus Bebbertal und sein rechter Arm ist mega dick. Makromelie, das ist auch erfasst als Krankheit, aber Matthias Schlitte, der hat sich einfach gedacht, nö, da mache ich eine Begabung draus. Und Martin Krinner, der hat ihn vor 3 Jahren getroffen und erzählt uns jetzt, wie der das gedreht hat.
Also es gibt zwar immer, auch in der Armeswing-Welt gibt es halt natürlich auch ein paar Sportler, die auch einen größeren Arm rechts oder links haben oder dicke Handgelenke oder einen ganz anderen verschiedenen Körperbau, aber so was Baugleiches wie mich gibt es glaube ich nicht mehr. Bin ich auch ganz froh drum. Also mein rechter Arm, möchte ich sagen, ist relativ muskulös und wahrscheinlich auch dicker als die meisten, die du je in deinem Leben gesehen hast. Und der linke hat halt einen Umfang Unterarm von 30 cm knapp und der rechte halt von 44 cm. Also schon für ein großer Unterschied und das ist halt auch mein Kampfarm. Also die Amateur-WM steht im September in Malaysia an und die Profi-WM ist jedes Jahr im November in Polen. Und da will ich halt bei beiden Meisterschaften eine gute Rolle spielen. Also ich denke, dass einfach 10 Leute oder 8 bis 10 Leute in der Lage sind, das Ding zu gewinnen und ich rechne mich halt auch zu diesen 10 Leuten.
Anders sein ist anstrengend. Wer anders aussieht als der Rest der Menschheit, anders redet oder sich anders verhält, der fällt auf, der wird beobachtet. Und früher oder später bilden sich die Leute ein Urteil. Wer anders ist, der muss sich deswegen entweder verstecken oder dafür sorgen, dass die Leute mögen, was sie sehen. Matthias Schlitte ist anders. Anders als alle Leute, denen ich bis jetzt begegnet bin. Und er gehört zu denen, die sich nicht verstecken. Im Gegenteil, er nutzt sein Anderssein und hat sogar ein Markenzeichen daraus gemacht. Er ist 27 Jahre alt und seit 11 Jahren Armwrestler. Und zwar der mit dem wahrscheinlich dicksten Kampfarm der Welt.
So, Matthias, wenn du dich so umguckst, wo ist deine Ecke, wenn du in so ein neues Fitnessstudio reinkommst? Wie orientierst du dich?
Ist meine Ecke die Kraftecke. Also alles, was schwer ist und nichts mit Laufen oder Fahrradfahren zu tun hat. Aber ja, hier haben wir genug Auswahl.
Fitnessstudios machen ihr Geschäft hauptsächlich nach 18 Uhr. Dann, wenn die ganzen Kopfarbeiter dieser Welt ihre Schreibtische verlassen und gegen den drohenden Muskelschwund antrainieren. Jetzt, an einem Dienstagnachmittag um 2, ist dagegen noch nicht so viel los.
Ich glaube, ich gehe erstmal ganz normal in die Kurzhanteln.
Ja, wir fangen mal an mit 13,5 Kilo, also noch ein Wohlfühlgewicht eigentlich zum Aufwärmen.
Auf dem Laufband joggt ein älterer Herr. Zwei Frauen um die 50 stärken ihre Bein- und Rumpfmuskulatur. Das ist die Gesundheitsfraktion. Ganz hinten, da wo die großen Eisenteile liegen, arbeiten ein paar Jungs an ihrem Pectoralis Major und lassen dafür anscheinend sogar die Hausaufgaben sausen. Das ist die Bodybuilding-Fraktion. Matthias gehört zu keiner von beiden.
Wie viele Wiederholungen machst du mit den 13,5 Kilo?
Am Anfang so, um Sauerstoff in die Muskeln zu kriegen, so 15.
Matthias trainiert nicht, um sich fit zu halten und auch nicht für seine Schönheit. Matthias trainiert für den Wettkampf, für den Ruhm, für das Abenteuer und die große, weite Welt. Denn all das verspricht ihm sein Sport.
Stört es Reden beim Trainieren?
Bitte?
Stört es Reden beim Trainieren?
Ja.
Das Armringen ist zwar ein absoluter Nischensport. Auf der Homepage des Dachverbandes sind in Deutschland gerade mal 21 Vereine gelistet. Zum Vergleich, beim Fußball sind es mehr als 25.000. Und die meisten Armwrestler trainieren in Orten wie Ispringen, Buchlohe, Lebus oder Rodenbach. Schon mal gehört? Also ich nicht. Aber aus dieser Provinz heraus sind die Armwrestler international vernetzt. Und wer gut ist in seinem Sport, der kann ganz schön rumkommen.
Also bis jetzt habe ich eigentlich alle Kontinente außer Afrika und die Antarktis durch. Und aber sonst so, also Highlights waren auf jeden Fall Japan, Südkorea, Australien, die größere Kampagne im letzten Jahr. Und dann 2014 im Frühjahr habe ich auch so eine Südamerika-Tour gemacht durch Brasilien, Argentinien und Uruguay. Das zählt eigentlich auch noch zu den Highlights.
Wer es so weit bringen will, der braucht das, was jeder Leistungssportler braucht. Willen und Ausdauer. Und ein Sponsor kann auch nicht schaden. All das hat Matthias. Aber er hat eben noch mehr. Er hat diesen unglaublichen Arm.
Das ist ein sehr seltener Gendefekt, den ich schon von meiner Geburt an habe. Und das bedeutet halt, dass ich einfach einen rechten Knochen oder Unterarmknochen, dass der 33% dicker ist als der linke. Und dadurch ist ziemlich selten, Namen kann ich mir selber nicht mehr merken dafür, kommt auch nur alle 40 Millionen Menschen vor. Und deswegen ist halt die Wahrscheinlichkeit nicht so groß, dass es noch einen gibt.
Der Name, den Matthias sich nicht merken kann, ist partieller Riesenwuchs. Das tut nicht weh, Matthias hat auch sonst keine gesundheitlichen Probleme damit und solange er die Trainingsjacke anhat, fällt es auf den ersten Blick noch nicht mal so richtig auf. Ich denke, er weiß relativ gut, welche Klamotten er tragen kann, damit er nicht ständig angegafft wird. Sobald er einem aber die Hand entgegenstreckt oder im T-Shirt vor einem steht, springt einem der Unterschied sofort ins Auge. Der linke Arm ist unauffällig und passt zu seinem sonst eher schlaksigen Körper. Aus der rechten Schulter aber wächst ein Arm hervor, der an Schwarzeneggers beste Zeiten erinnert. Und das gilt nicht nur für den Umfang, sondern auch für die Kraft.
Jetzt sind wir halt bei so einer Übung, die halt wirklich nur speziell fürs Armwrestling da ist. Und da schaffe ich natürlich rechts ungleich mehr Gewicht als links. Und jetzt kannst du mir mal assistieren, wenn du Lust hast.
Weil wir jetzt in eine Gewichtsklasse gehen, die rückenfeindlich ist?
Genau, richtig. Also jetzt wird's freistehend schwierig von der Rückenmuskulatur, vom Rückengebälk für meinen 70-Kilo-Körper das zu halten. Deswegen kriege ich jetzt ein bisschen Unterstützung.
Was ist mein Job?
Du gibst mir einfach bloß eine sehr schwere Hantel in die Hand. Und zwar, ich lege jetzt meinen rechten Arm auf einer Bank auf, um meinen Rücken nicht zu schädigen.
Diese schwere Hantel, die ich Matthias reichen soll, hat 30 Kilo. Das sind ungefähr 2 Kisten Bier. Voll, versteht sich. Bei diesem Gewicht muss ich eindeutig mit 2 Händen zupacken. Das Mikro lege ich so lange auf die Seite. Matthias macht damit jetzt klassische Konzentrationscurls. Das heißt, er greift die Hantel mit einer Hand und zieht den Unterarm allein mit der Kraft seines Bizeps zum Oberarm hin, bis er die Hantel direkt vor der Nase hat.
Mit 30 Kilo, da gehen viele Wiederholungen, 20 bestimmt. Also das ist noch kein Grenzbereich. Ich glaube, ich habe da meinen persönlichen Rekord von 70 Kilo auf so einer Kurzhantel. Also da ist noch Luft nach oben.
Nochmal kurz zum Mitschreiben. Matthias' Rekord bei dieser Übung liegt bei 70 Kilo. Wir reden inzwischen von etwas mehr als 4 Kästen Bier.
Wer will, kann das ja zu Hause mal ausprobieren.
Zum Vergleich, wie viel würde es mit der linken Hand gehen?
Weiß ich nicht, keine 70 Kilo. Also vielleicht 30 oder so, weiß ich nicht.
Also schon ein ganz deutlicher Unterschied zwischen links und rechts bei dir.
Ja, also gerade bei dieser Übung wird es natürlich deutlich, weil ich ja auch rechts meinen Kampfarm habe. Also da ist, denke ich mal, auch von meiner körperlichen Verfassung halt der Unterschied zwischen rechts und links am größten.
Matthias dreht 3 Runden durch das Fitnessstudio. Eine zum Aufwärmen, dann steigert er die Gewichte und in der letzten geht er ans Limit. Irgendwann fällt mir auf, ich bin nicht der Einzige, der ihn dabei beobachtet. Auch die Jungs hinten in der Kraftecke schauen immer wieder rüber. Und 2-3 Mal kommt sogar einer vorbei und fragt nach.
Warum ist dann einer Unterarm so dick und der andere so...
Das ist nicht alles vom Training, sondern der rechte Unterarmknochen ist halt durch einen genetischen Defekt halt ein Drittel dicker als der linke. Deswegen kein einseitiges Training. Nur.
Matthias lacht, erklärt, scherzt. Er ist das gewöhnt. Er nimmt's locker und hält seinen Arm gern in die Kamera, als die Jungs ihn um ein Selfie bitten. Aber ich frage mich, ob das wohl immer so war. Ich habe dabei ein Video im Kopf, das ich bei YouTube gefunden habe. Einen Werbeclip, den ein deutscher Hersteller von Kreissägen, Akkuschraubern und Bohrmaschinen für das australische Fernsehen gedreht hat. Dieser Clip spielt mit dem Thema schwere Kindheit, ist aber wirklich sehr, sehr lustig. Matthias spielt darin sich selbst und erzählt, dass er eben mit diesen unterschiedlich großen Armen aufgewachsen ist und immer Schwierigkeiten hatte, die enorme Kraft zu bändigen, die in seiner Rechten schlummert. Beim Essen, beim Zähneputzen, beim Klavierspielen, immer klappt mit seiner Linken alles ganz normal. Mit rechts aber sorgt er für Chaos und Zerstörung. Aus Versehen natürlich. Ein tragisches Schicksal, das sich erst zum Guten wendet, als Matthias den Sport für sich entdeckt. Mir ist natürlich klar, dass man das nicht alles für bare Münze nehmen darf, aber trotzdem frage ich mich, wie war das damals? In der Schule, im Schwimmbad, mit den Kumpels. War ihm der Arm dabei nicht ständig im Weg?
Nee, das war nicht so. Also ich kann halt sagen, wie gesagt, als Kinder labert man sich halt auch mal voll und kriegt mal einen Spruch gedrückt, aber am nächsten Tag ist halt vielleicht wieder wer anders Mode und der kriegt dann halt einen Spruch gedrückt. Das war bei mir jetzt nicht anders als bei offensichtlich Leuten mit einem kompletten durchschnittlichen Körperbau. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, dass jeder mit einer körperlichen Eigenart oder mit einem speziellen Körper da nur jeden Tag gemobbt wird. Also da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, das ist nicht so der Fall. Und ich denke halt auch nicht, wenn ich den Sport jetzt nicht gehabt hätte, dann würde ich jetzt auch nicht allein im Keller sitzen.
Ein Detail aus dem Video stimmt allerdings. Den Tag, an dem sein Leben eine neue Richtung bekam, den gab es. Bis dahin war der Arm für Matthias einfach das Ergebnis eines Gendefektes. Er hatte gelernt, damit zu leben und sogar sehr gut damit zu leben. Aber dass es eine Möglichkeit gibt, diesen Arm auch zu nutzen, und dass er eine Chance bedeutet für eine Karriere als Profisportler. Das hat er erst mit 16 erfahren. Und eine ganz entscheidende Rolle spielte dabei seine Mutter.
Die hat damals in einer Aral-Tankstelle bei uns in Sachsen-Anhalt, in der Stadt, wo ich zur Schule ging, Haldensleben, einen Flyer gefunden. Da stand drauf, Haldensleben sucht den stärksten Armdrücker. Und da war ich 16 Jahre alt, 63 Kilo, noch nicht so trainiert wie heute. Eher ein bisschen schlaksig und schmal. Und habe ich mir aber trotzdem überlegt, warum eigentlich nicht dran teilnehmen. Wurde am Anfang noch belächelt, weil ich war, glaube ich, mit 16 Jahren und 63 Kilos der leichteste Teilnehmer und jüngste Teilnehmer in dieser 95-Kilo-Klasse zwischen den ganzen Oschis da. Und wurde am Anfang noch belächelt und nachdem ich dann die ersten 2 Kämpfe gewonnen hatte, schlug halt auch das Lachen so in Respekt um. Und dann habe ich halt am Ende des Tages dieses ganze Turnier gewonnen und wurde dann halt von meinem Club, dem VfL Wolfsburg, zum Probetraining eingeladen. Der Rest ist Geschichte.
Wie sahen die anderen Kerle aus bei dem ersten Turnier, wo du gewesen bist?
Furchteinflößend. Also es war halt in so einer Bar halt so ein Turnier und dann halt viele Tätowierte, viele buskelbepackte große Typen und ich war halt der Einzige ohne Tattoos und mit deutlich weniger Kilos.
Jetzt bist du zum ersten Mal in diesem Verein aufgetaucht und bist auf jeden Fall mit einem kräftigeren rechten Arm ausgestattet als der normale Armwrestler. Die Frage, ob das im Wettkampf legal ist, kam die irgendwann mal?
Du fragst ja auch nicht einen Basketballer, ob es legal ist, wenn er 2,30 Meter groß ist. Der ist halt immer so groß. Das heißt dann nicht lange nicht, dass er alle 3-Punkte-Würfe versenkt. Und genauso ist es halt beim Armwrestling. Ein dicker Arm ist halt keine Garantie für Siege. Da ist es halt einfach so, ohne Erfahrung, Technik und Geschwindigkeit und Trainingsfleiß ist das einfach alles nichts wert. Talent bringt nichts.
Er sagt's, nimmt einen Schluck von seinem Proteinshake und wirft dann einen kurzen Blick zur Seite auf sein Smartphone.
Ich habe jetzt gerade eine E-Mail aus Indien bekommen.
für eine Anfrage für ein Event.
Was wollen die von dir?
So richtig weiß ich das gar nicht. Die fragen erstmal nur an für 3 Tage als Gaststar in Neu-Delhi und Mumbai, also Bombay, aufzutreten. Klingt erstmal interessant. In Indien war ich jetzt noch nie, aber mal schauen, was draus wird.
Matthias ist anders. Anders als alle Menschen, die ich bis jetzt in meinem Leben gesehen habe. Und er gehört zu denen, die sich nicht verstecken. Dafür wird er belohnt, mit Siegen, mit Anerkennung und Einladungen aus aller Welt. Dafür muss er aber auch täglich trainieren, um in seinem Sport zu den Besten zu gehören. Auf diese Weise sorgt er dafür, dass die Leute mögen, was sie sehen, wenn er die Trainingsjacke ablegt. Dass sie respektvoll nicken, wenn er erzählt, was er macht, und dass sie dann ein Selfie mit ihm schießen wollen. Matthias hat seinen Arm genutzt und ist groß rausgekommen. Anstrengen muss er sich aber trotzdem.
Wenn Leute sagen, das liegt alles immer nur am Arm, dann sage ich, nee, liegt eben nicht so alles nur am Arm. Ich habe 3 Studien absolviert, ich spreche 6 Sprachen und so, bin auch so ein ganz heller Kopf, das war jetzt nicht mein Ticket aus dem Wohnwagen raus ins offene Leben. Also ohne Training und ohne Fleiß und ohne ein bisschen auch Marketing dahinter nimmt sich halt keiner wahr und du kannst halt auch deinen Sport, gerade wie in meinem Fall, so einen Nischensport nicht bekannt machen.
Aber der Arm war ja schon ein Booster für dich, nehme ich mal an, oder?
Ja, also ohne den Arm wäre ich halt nicht so bekannt, aber ohne mich war auch nicht der Arm so bekannt.
Oh, gut, oder?
Martin Krinner war das und er hat uns erzählt über Matthias Schlitte und seinem krankhaft dicken rechten Arm und wie er aus dem eine Begabung gemacht hat.
Deutschlandfunk Nova 100.
Und vielleicht ist Mathe der Bereich, wo die Fallhöhe zwischen begabt und nicht begabt am allerhöchsten ist. Bei Mathe gibt es ja eigentlich nur Liebe oder Hass. Oder ja, ich verstehe es und durchdringe es oder ich habe keine Ahnung von nix. Dazwischen ist wenig und insofern ist es dann richtig erstaunlich für Leute, die nichts von Mathe verstehen, wenn du so ein Genie dir anguckst wie Thomas Hales. Thomas Hales, der hat ein 400 Jahre altes mathematisches Rätsel gelöst. Und mein Kollege Thomas Reinches, der ist auch eigentlich schon ziemlich gut in Mathe. Ich weiß das, weil wir damals zusammen zur Schule gegangen sind. Der lebt und arbeitet jetzt in New York und der hat Thomas Hales besucht. Aber für ihn war es dann doch auch eine Grenzerfahrung, trotz seiner guten Noten, die er früher hatte in der Schule.
Ja, ich war ganz okay. Ich würde sagen, wenn ich eine 3 in Mathe geschrieben habe, dann war ich enttäuscht. Bei dir war es, glaube ich, anders.
Ich war immer schlechter. Herr Thome hieß unser Mathelehrer damals und ich habe das noch so abgespeichert, dass er gesagt hat, oh, eine 1 würde ich mir selber manchmal geben, aber bis ich euch irgendwie eine 1 gebe, da muss echt einiges geleistet werden.
Also ich will mich nicht selber loben, aber ich glaube, Heike und ich haben 1 bekommen.
Ach echt? Ihr habt echt 1 gekriegt? Aber hat er das nicht gesagt? Oder 1 kriegt ihr eine 1 minus? Aber gut, okay.
Ja, aber der Punkt ist, ich bin ja dann auch irgendwann an meine Grenzen gekommen. Ich habe ja dann versucht, Physik zu studieren und da war die Mathematik so dermaßen krass. Da bin ich dann ausgestiegen und da habe ich dann total versagt in Mathe. Aber was ich dir eigentlich erzählen will, ist, dass einen schon das Stapeln von Orangen an seine Grenzen bringen kann.
Das ist doch mal das Gemeinste, wenn die Sachen so trivial daherkommen, ne? Orangen stapeln. Und dann wird's tricky.
Exakt.
How hard can it be to stack oranges in the best way? I vastly underestimated the difficulty.
Das ist Thomas Hales, der ist ein Mathe-Genie. In seinem Lebenslauf findest du alle möglichen Elite-Unis. Er war in Cambridge, Harvard, Princeton und im Moment ist er Professor an der Uni Pittsburgh. Aber die Frage, wie man Orangen am platzsparendsten stapelt, hat selbst ihn an seine Grenzen gebracht und auch die gesamte Mathematik.
Okay, ich bin gespannt.
Also, 1988, Thomas Hales gibt eine Geometrievorlesung und als er die vorbereitet, da stößt er auf die Keplersche Vermutung.
Na, Kepler, der ist Astronom, weiß ich noch.
Genau, Johannes Kepler, der hat im Jahr 1611 etwas über Kugelstapel geschrieben, zwar nicht über Orangen, sondern über Kanonenkugeln. Und er hat gesagt, dass es am effizientesten ist, wenn man sie pyramidenförmig stapelt.
Die kleinste Anordnung wäre doch so quasi, ich habe 3 Orangen unten stehen und jetzt würde ich die nächste nicht auf die Spitze oder Kuppe von irgendeiner anderen setzen, sondern natürlich in den Zwischenraum, damit die da so ein bisschen tiefer, praktischer einsinkt.
Genau, in diese Mulde. Und ich weiß nicht, vielleicht erinnerst du dich, also ich habe das in der Schule auch berechnet, als es in Physik oder in Chemie um Kristallgitter ging, da haben wir die Packungsdichte ausgerechnet. Die kubisch flächenzentrierte Packung heißt der Fachbegriff, dass das die dichtestmögliche ist. Und wenn man das ausrechnet, dann kommt man auf ungefähr 74% Raum, der von den Kugeln eingenommen wird und der Rest ist Luft. In der Schule wird einem gesagt, besser geht's nicht und effizienter. Aber der Witz ist, dass das immer nur eine Vermutung war, die Keplersche Vermutung. Und niemand konnte das beweisen.
The problem seemed easy. And by the time I got far enough into it to see that it wasn't easy, I was hooked.
Thomas Hales sagt sich also in den 80ern, kann doch nicht sein, dass das seit 400 Jahren niemand beweisen kann. Also beschließt er, sich neben seinem Job an der Uni damit zu beschäftigen, was man eben so als Mathematiker in seiner Freizeit macht.
This started out as a hobby. Something that I worked on in the evening when I was tired of working on my primary research projects.
Das geht ein paar Jahre so, bis er merkt, es ist kompliziert. Er findet keinen Ansatz für einen Beweis. Und wenn er beweisen will, dass man Kugeln nicht platzsparender anordnen kann als in der kubisch flächenzentrierten Packung, dann muss er sich Vollzeit mit diesem Problem auseinandersetzen. Also beschließt Thomas Hales, sich ein Jahr lang um nichts anderes zu kümmern.
This was in 1994. I call this the year of the sphere.
Das Kugeljahr.
1994, Year of the Sphere. Das könnte eigentlich auch ein Iron Maiden-Album sein. Oder so. Also hört sich gut an.
Ja, er hat es so genannt. Er hat sich gesagt, wenn ich bis zum Ende des Jahres einen vernünftigen Fortschritt mache, dann mache ich weiter. Und wenn nicht, dann lege ich das Thema zu den Akten und beschäftige mich mit was anderem.
Wow. Sich wirklich, also so ein ganzes Jahr nur um ein mathematisches Problem zu kümmern. Ne? Man muss immer wieder morgens aufstehen, sich motivieren. Hat er da was zu gesagt, wie schwer das ist?
It was very frustrating at first. For a long time I had no substantial ideas. But in 1994, November, I had a real breakthrough.
Er hatte zwei Ansätze, die beide jeweils in eine Sackgasse geführt haben. Aber dann kam er auf die Idee, wenn ich diese beiden Ansätze irgendwie kombinieren kann, dann könnte es funktionieren.
That turned out to be the key idea of combining two different strategies in a way that made the best of both of them.
Zu dem Zeitpunkt war er auf jeden Fall schon besessen.
Yes, it was definitely an obsession.
Ich habe Tag und Nacht über dieses Problem nachgedacht.
It was something that consumed me around the clock.
Und in diesem entscheidenden November 1994, da hatte er eine Nacht, wo er total unruhig geschlafen hat.
Even when you sleep, you're not completely at rest.
Wahrscheinlich hat er von Kugeln und Kepler geträumt.
I had been thinking about the Kepler conjecture through the night, sleeping some, partly awake at other times, dreaming at other times about the Kepler conjecture.
Und irgendwann ist er aufgewacht und hat gedacht, ich bleib jetzt so lange im Bett, bis ich's hab.
And finally it came to me. And once it came to me, well, I jumped out of bed. I had
Heureka! Okay, jetzt würde ich aber sagen, ein Mann versucht, etwas zu beweisen und er schafft das, indem er nur lange, lange, lange genug im Bett liegen bleibt. Aber da war doch am Ende noch mehr.
Noch viel mehr. Er weiß zwar jetzt, dass er die Keplersche Vermutung beweisen kann, aber er weiß auch, dass das kein einfacher Beweis wird. 4 Jahre arbeitet er daran, zusammen mit einem Kollegen und mit Computern, um tausende von Kugelanordnungen durchzurechnen. 4 Jahre, in denen er seine Besessenheit noch aushalten muss.
The obsession grew stronger and stronger, the closer I got to the solution. And then in the final months, we had to spend very long days working at the computers to get all of the details in place.
Im August 1998 ist das Projekt endlich abgeschlossen und er gibt bekannt, dass sie den Beweis fertig haben.
Und bereitet sich vor auf eine riesen Party.
Dafür ist er viel zu erschöpft.
Well, I was quite exhausted at the end of the project. It felt like completing a marathon, and I felt like I was crawling across the finish line.
Okay, verstehe. Der Mann war am Ende seiner Kräfte. Also, ich meine, waren ja auch jetzt im Rückblick 10 Jahre, in denen er sich nur mit Orangenstapeln und Kanonenkugelstapeln quasi beschäftigt hat. Was ist denn das Ergebnis seiner Arbeit?
Am Ende steht er da mit einem Beweis, der aus 300 Seiten Text und Formeln besteht. Also wirklich übelste Mathematik, unlesbar jedenfalls für mich. Und dazu kommen noch 3 GB Daten.
Es gibt so einen Künstler, der behauptet, die kleinsten Skulpturen der Welt zu machen. John T. Hurwitz. Irgendwie muss ich gerade an den denken, weil dem John T. Hurwitz glaube ich immer gar nicht, dass es diese kleinen Figuren gibt. Wie kann man denn prüfen, ob dieser Thomas Hales nicht nur 300 Seiten übelste Mathematik gemacht hat und da gar nichts hintersteckt?
Ja, da triffst du genau den wunden Punkt.
At first I thought that my part was finished. But also in the following months I became very nervous about announcing the proof. It was very long and very complex.
Ihm dämmert so langsam, dass das kein anderer Mensch verstehen kann. Ich bin der Einzige, der weiß, was da vor sich geht und wie das alles zusammenpasst. Und es wird unglaublich schwierig, auch für die besten meiner Kollegen, das nachzuvollziehen, was ich da gemacht habe. Es ist ja total wichtig im Wissenschaftsbetrieb, dass das andere nachvollziehen können, denn du kannst nicht einfach sagen, hier ist der Beweis, sondern der muss in einer Fachzeitschrift publiziert werden, damit er von der wissenschaftlichen Gemeinschaft anerkannt wird. Und damit es eben in einer Fachzeitschrift publiziert wird, muss es auch nachvollziehbar sein. Und deshalb werden normalerweise Gutachter darauf angesetzt, so 1, 2, 3 Leute aus dem Fach, die das Ganze überprüfen und gegenchecken.
Naja, irgendwie ist das doch dasselbe, als wäre ich wahnsinnig. Ich glaube, da habe ich auch für mich eine sehr schöne Idee von Welt aufgebaut. Aber ja, es funktioniert halt nicht, dass ich die irgendwie mit einem anderen teile.
Er war auf jeden Fall ziemlich alleine auf der Welt in dieser Zeit. Und irgendwann wusste er auch nicht mehr, wie es da jetzt weitergeht. Denn es wurden nicht 1, 2 oder 3 Gutachter auf seinen Beweis angesetzt, sondern 12. Und das war schon das erste Zeichen, wo ihm klar wurde, das wird schwierig.
So 6 months later, I heard back from the referees. They said they were 99% convinced that the basic strategy was correct.
Die erste Rückmeldung war, es sieht im Grunde ganz gut aus. Sie sind ziemlich sicher, dass der Aufbau des Beweises Sinn macht, aber sie brauchen noch mehr Zeit. Ein Jahr verging und dann haben sie gesagt, wir brauchen mehr Zeit.
So I heard back that summer that things looked promising. But they needed more time.
Und es verging noch ein Jahr.
Another year went by.
Und sie brauchten noch mal mehr Zeit.
I heard back again. Things still look very promising, but we need more time.
Ein weiteres Jahr vergeht und so weiter. Also es dauert bis 2003. Also 1998 hat er den Beweis fertig gehabt. Und 2003 kommen die Gutachter mit einem Ergebnis.
Ich bin gespannt.
Und sie sagen, wir sind uns 99% sicher, dass der Beweis stimmt.
Okay. Ist das gut für Thomas Hales? 99%?
Also dieses fehlende Prozent, ja, das fuchst ihn. Und das geht nicht. Ja. Also es ist eine exakte, korrekte, strikte Wissenschaft. Und am Ende muss halt ein Ergebnis stehen, wo gesagt wird, es stimmt oder es stimmt nicht. Aber 99% Sicherheit, das geht überhaupt nicht.
Es wäre auch doof, wenn das irgendwann mal Schule macht, ne? Dass du irgendwann dich schon mit 99 und dann später vielleicht sogar mit 97% Beweisen zufrieden geben musst.
Aber trotzdem haben sich irgendwann die Mathematiker durchgerungen und 2005 seinen Beweis tatsächlich veröffentlicht im wichtigsten mathematischen Magazin, den Annals of Mathematics. Eigentlich ist das aber ein Beweis des Scheiterns, dass die Mathematik an dem Punkt angekommen ist, wo sie so kompliziert geworden ist, dass die Mathematiker sie selbst nicht mehr verstehen.
Ich an Thomas Hales Stelle hätte vielleicht an dem Punkt überlegt, mal einfach den Job zu wechseln. Weißt du, ob er auch solche Gedanken hatte?
Das geht nicht. Thomas Hales will die Keplersche Vermutung beweisen. Ja, der ist immer noch besessen und der will 100%.
Ja, was macht er jetzt? Versucht er einen einfacheren Beweis zu finden, einen eleganteren oder sowas?
Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber er denkt eigentlich, das Problem sind die Gutachter.
I started thinking about ways there might be to get around the referees? Might there be an approach to checking mathematical proofs that does not require a referee?
Er sucht nach einer Möglichkeit, mathematische Beweise zu überprüfen, ohne auf Gutachter angewiesen zu sein. Um es kurz zu machen, er stößt auf eine Methode, die heißt Formal Proof, formale Beweise. Dabei checkt ein Computerprogramm den Beweis Schritt für Schritt. Aber als er das entdeckt und sich damit beschäftigt, ist die Technik noch ganz neu und es ist nicht einfach, seinen komplizierten Beweis in dieses Programm einzugeben.
This is a very difficult project. No formal proof in pure mathematics. A proof this large had ever been attempted.
Es hat einfach noch nie jemand sowas versucht.
I estimated that it might take 20 years of labor to carry this out. But I was frustrated enough.
Nochmal 20 Jahre Orangen stapeln. Das ist ein Typ, der gibt nie auf, oder?
Er war auf jeden Fall ein paar Mal kurz davor. Er hat mir ein Buch gezeigt, das er über seinen Beweis geschrieben hat. Darin steckt ein Zettel, auf den er was gekritzelt hat.
Like here, I stuck this in the book. This is one of the times I gave up. I just wrote on the sheet of paper, I'm giving up the book.
Und auf das Cover eines anderen Buchs hat er in Großbuchstaben Suffering geschrieben, also Leiden. Und als er einmal Forschungsgeld bekommt, damit er an dem Beweis weiterarbeiten kann, da wird ihm schlecht und er will das Geld am liebsten ausschlagen.
When I got word that I would be funded by the National Science Foundation to work on this project, I actually felt sick, because I realized then that I was actually going to have to do this.
Er muss weitermachen, wegen der Besessenheit. Aber diesmal holt er sich Hilfe, damit es nicht dauert, bis er ein alter Mann ist, bis er fertig ist. Mit ungefähr 20 Leuten auf der ganzen Welt arbeitet er zusammen, um den Beweis per Computer verifizieren zu lassen.
Und der Computer hat gesagt?
Der Computer hat im Prinzip einen grünen Haken geliefert.
Und das ist für ihn befriedigend? Also kann er dem Computer denn überhaupt trauen?
Für ihn ist das sogar befriedigender, als wenn Menschen den Beweis geprüft hätten, weil er weiß, der Computer verzeiht keine Fehler. Insbesondere das Programm, mit dem er da gearbeitet hat, das wurde wieder und wieder geprüft, dass es keine Bugs hat und absolut fehlerfrei läuft. Und deshalb sagt er, der Computer ist der bessere Gutachter. Also seine Besessenheit ist besiegt.
So, I'm finally at peace.
Thomas Reintjes hat uns die Geschichte von Thomas Hales erzählt, der nach 400 Jahren als erster überhaupt die Keplersche Vermutung geknackt hat. Er hat daraus quasi die Halesche Gewissheit gemacht, was alles so geht, wenn Begabung auf Fleiß trifft. Das war die 100 über Begabung. Und zum Schluss wollen wir gerne Danke sagen. Danke an Pascal Fischer und die Story über Holger. Danke an Martin Grinner und die Geschichte über Matthias mit dem dicken rechten Arm und an Thomas Reintjes, der sich mit Thomas Hales getroffen hat und von ihm erzählt hat. Technik hatte Nastja Schwabska, Redaktion Niloufar Elhami und am Mikrofon war Stefan Beuting. Macht's gut, mit oder ohne Begabung.
Deutschlandfunk Nova 100.
Im Beitrag haben wir ja echt viele Pausen rausgeschnitten, weil Holger zum Teil 30 Sekunden nachgedacht hat still, weil der sich sortiert und mich als Journalisten im Interview hat das echt nervös gemacht. Antwortet der noch? Ja, das war eins meiner krassesten Interviews in dieser Hinsicht. Aber eigentlich hat mir das den Holger am Ende so sympathisch gemacht. Er ist eben kein Laberkopf, er macht nicht einen pausenlosen Pitch wie so eine eigene Facebook-Timeline. Er ist keiner von den Typen, die alles laut und dreimal sagen. Und wenn ich jetzt solche Marktschreier sehe, die kennen wir ja alle, dann mache ich den Holger-Test. Ich stelle mir den Holger neben dieser Person vor. Ja, und dann sehen die Windmacher ganz schön arm aus. Das ist der Holger-Test. Der funktioniert besser, als sich Nervtöter nackt vorzustellen. Ja, und das hilft. Danke, Holger.
Ja, also das Schlimmste, was mir, glaube ich, passiert ist, dass mich manche mal Popeye genannt haben. Aber das ist irgendwann, ich glaube, wenn man gerade im Armwrestling aktiv ist, dann hat jeder zweite Armwrestler den Spitznamen Popeye. Also das ist jetzt nicht ganz so schlimm.
Das Interview mit dem Matthias ist ganz anders gelaufen, als ich mir das ursprünglich gedacht habe. Ich bin da hingefahren und wollte eigentlich viel mehr mit ihm über die Zeit reden, bevor er Sportler geworden ist. Ja, weil ich irgendwie gedacht habe, das muss doch schlimm gewesen sein für so ein Kind mit so einem Arm, ja. Und ich habe da relativ lang gebohrt und bin da viel auf diesem Thema rumgeritten, bis Matthias dann irgendwann gesagt hat, hey, Martin, lass es einfach bleiben. Mach da nicht so eine Veronika Ferres Sonntagnachmittag-Story draus. Ich habe darunter nicht gelitten. Das war einfach nicht so.
Als ich Thomas Hales in seinem Büro an der Uni Pittsburgh besucht habe, da war ich überrascht, dass dort kein einziges Kugelstapelmodell zu finden war. Es gibt ja eigentlich ganz nettes Holzspielzeug mit Kugeln in Pyramidenform, aber nichts dergleichen war in seinem Büro zu finden, keine einzige Kugel.
Actually, I don't have any models.
Und ich habe ihn gefragt, warum das so ist.
In the early days I had styrofoam models.
Seine Antwort war, er hätte verschiedene Modelle gehabt aus Styropor und Holz, aber irgendwann hätte es für ihn einfach mehr Sinn gemacht, sich die Kugelanordnungen einfach nur vorzustellen, als sie wirklich vor sich zu haben. Aber mein Eindruck war eher, nach mehr als 25 Jahren konnte er es, glaube ich, auch einfach nicht mehr sehen.
But it's not like you don't want to see it anymore.
Well, now that the project's really done. I'm glad to be through with it.
Deutschlandfunk Nova 100.
Jeden Sonntag um 16 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.